Ja, vielen Dank. Faszinierend, dass wenn man sich nicht regelmäßig daran erinnert oder erinnern lässt, dann ist das vielleicht gar nicht so präsent. Aber es wird irgendwie deutlich, also gerade bei diesen Geschichten, wenn wir an die Entwicklung damals denken, die Fernsehsendung, wenn man das nicht selber erlebt hat, der letzten Tage, es war ein tiefer Wunsch nach Gerechtigkeit, ein tiefer Wunsch nach Friede. Es ließ die Leute nicht kalt. Und mein Eindruck ist, das ist auch heute immer noch so, dass ein Wunsch nach Gerechtigkeit, ein Wunsch nach Frieden, ein Wunsch nach, dass jeder ernst und wahrgenommen wird, den gibt es immer noch. Und der wird auch dadurch immer wieder offensichtlich, wie viel Ungerechtigkeit in unserer heutigen Zeit, an wie vielen Stellen viel zu häufig echte Realität ist. Und dazu reicht ein Blick in die Zeitung oder ins Internet, ins Fernsehen, um zu erkennen, dass es nicht gerecht ist auf dieser Welt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Menschen, die in Freiheit leben, die sagen dürfen, was sie denken, was sie glauben, die ja nicht an keiner Stelle irgendwie gebremst werden, wie hier in Deutschland, im Gegensatz zu Menschen, die unterdrückt werden, die zensiert werden, die für ihre Meinung ins Gefängnis kommen oder gefoltert werden. Wir sehen die Ungerechtigkeit in Kriegen, bei den Flüchtenden, an den Stellen, wo Menschen nicht mit ausreichend Nahrungsmittel versorgt werden können oder sogar Wasser. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Nachrichten lese, wenn ich diese Bilder sehe von diesen Ungerechtigkeiten, dann bewegt sich in mir was. Auf der einen Seite fühle ich mich hilflos. Ich denke so, was kann ich denn machen? Wie können wir diese Situation verändern? Und gleichzeitig bin ich auch wütend, weil ich so denke, es kann doch wohl nicht sein, dass in dieser Welt es solche Unterschiede gibt. Aber das Thema Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit geht sogar noch viel persönlicher, geht in dein Leben, in mein Leben hinein, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Ja, in diesem Standard, in dem wir sind. Vielleicht sagst du arbeitest viel, aber dein Gehalt reicht nicht. Oder du sagst, ich investiere mich ständig in Beziehungen. Ich suche neue Freunde. Ich versuche, Leute einzuladen. Aber was passiert? Ich werde immer falsch verstanden. Leute lassen sich nicht auf mich ein. Ich werde verletzt. Das ist so ungerecht. Du wirst enttäuscht. Den anderen geht's besser als dir. Das ist so ungerecht. Und vielleicht geht es dir sogar so, dass das noch ein Stückchen persönlicher ist, diese Ungerechtigkeit, die du fühlst Gott gegenüber. Du bist enttäuscht von Gott, weil du betest und du wirst nicht gesund oder die Menschen, die dir am Herzen sind. Du wünschst dir etwas von ihm, aber er lässt diese mit seiner Antwort so lange darauf warten. Und irgendwie passiert es, dass du spürst, das ist doch nicht gerecht, Gott. Ich bin doch hier alleine. Muss euch sagen, gerade in diesen beiden persönlichen Dingen, mein persönliches Leben, auch meine Beziehung zu Gott, ich kenne und diese globale Situation, ich kenne diese Dimension. Ich kenne das, Ungerechtigkeit zu spüren und hilflos zu sein und sich ungerecht behandelt zu fühlen und hilflos zu sein, Gott nicht zu verstehen und hilflos zu sein. Aber mal so auf so einer ganz platten Ebene, Gerechtigkeit spielt schon für kleine Kinder so bald eine Rolle. Ja, bei uns zu Hause jeden Abend ein Schrei, ein Aufschrei. Ja, wenn die Fünfjährigen ins Bett gehen wollen, sie wollen nicht. Ja, es ist so, keine Ahnung, 6:30, 7:00, so, Lini, ihr müsst ins Bett. Was passiert? Nein, Papa, das ist so unfair. Die Schulkinder müssen noch nicht ins Bett. Dann denken sie kurz nach und denken so, aber da musst du jetzt auch ins Bett gehen. Und dann frage ich mich manchmal, wenn die wüssten, ich könnte mir nichts Entspannteres vorstellen, mich zu der Zeit wie die ins Bett zu legen oder einfach mal eine Runde zu chillen. Aber Ungerechtigkeit fühlen wir, auch wenn das jetzt ein spaßiges Beispiel ist, von Anfang an. Es gehört zu unserem Lebensgefühl dazu. Und deswegen ist etwas in uns, was sich nach Gerechtigkeit sehnt. Und vielleicht sogar so weit, dass du darin spüren kannst, dass du dich nicht nur nach Gerechtigkeit sehnst, sondern dass du erfährst oder spüren kannst, dass du für Gerechtigkeit geschaffen bist. Aber wir müssen mit dieser ständigen Frustration leben, dass dieser Wunsch nach Gerechtigkeit so oft enttäuscht wird. So oft wird es enttäuscht. Seit einigen Jahren ist dieses ganze Thema soziale Gerechtigkeit, das, was uns, was Gesellschaft treibt, auch eins der bestimmenden Wahlthemen. Und damit wird geworben. Ich habe so ein paar Slogans der letzten Jahre. Mieten müssen bezahlbar sein. Ja, es darf nicht, dürfen Leute nicht irgendwie hinten runterfallen. Bildung darf nichts kosten, außer Anstrengung. Kinderarmut kann man kleinreden oder groß bekämpfen. Sozial gerecht, Frieden für alle. Das ist die Zukunft, für die wir kämpfen. Für gute Arbeit und gute Löhne. Ihr kennt das alles. Also mittlerweile sind die Wahlplakate ja weitestgehend hier in Mülheim wieder verschwunden. Aber das ist das, wo Parteien sagen, mit diesen Slogans, mit diesem Programm wollen wir gerne nach vorne gehen. Und das ist nur ein ganz kleiner Auszug. Aber es soll uns ansprechen. Es soll eben diese Hoffnung in uns soll bewegt werden, zu sagen, ja, diese Partei, dieser Politiker, diese Politikerin, die wird für mich kämpfen, die, damit dieses Verlangen in mir nach Gerechtigkeit, dass ich das bekomme, was ich verdiene, und vielleicht sogar die anderen auch noch das bekommen, was gleich ist, der oder die das halt in der Politik umsetzt. Und ich möchte für heute mal drei für mich zentrale Themen von Gerechtigkeit auf den Punkt bringen. Und der erste Punkt ist Frieden. Sich nach Frieden zu sehen, in Frieden zu leben. Helmut hat das eben gerade gesagt, wie besonders das ist, in einer Gesellschaft aufleben zu dürfen, die Frieden hat. Das zweite ist das Thema Gerechtigkeit und Versorgung. Du hast genug. Und das ist ja, wenn wir in diese Welt schauen, alles andere als normal, dass wir in Läden gehen und uns aussuchen können, 10 verschiedene Marken, 20 verschiedene Marken von jedem Produkt, und du darfst dir aussuchen, womit du zufrieden bist. Und letztlich Gerechtigkeit, Würde, der Schutz des Schwachen. Du bist wahrgenommen. Du bist angenommen. Es gibt dich. Also. Und danach sehen wir uns nach diesen drei Punkten. Wir sehen uns nach Frieden im Persönlichen und in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Versorgung persönlich für uns, aber auch natürlich in unserer Gesellschaft, den Wohlstand in der Gesellschaft. Und wir wollen wichtig und gesehen sein. Der dritte Punkt. Und gleichzeitig wissen wir, auch in unserer Gesellschaft müssen die Schwachen geschützt werden. In dieser Welt müssen Schwache geschützt werden. Und deswegen werben Parteien, weil das etwas in uns persönlich bewegt und für die Gesellschaft wichtig ist, werben Parteien genau mit diesem Thema der Gerechtigkeit. Aber wenn euch das auffällt, also ich muss ehrlich sagen, keiner dieser Slogans hat mich bewogen, in den letzten Wochen irgendeine Wahl zu treffen. Weil ich irgendwie in mir drin weiß, und da will ich niemandem zu nahe treten, das ist nur ein Programm. Das sind Versprechen. Das sind Ideen, in welche Richtung man hingehen will. Und nicht selten sind viele enttäuscht, wenn sich trotz vollmundiger Versprechen nur so wenig ändert. Mir ist völlig bewusst. Und ich bin dankbar für so ein Mehrparteiensystem, in dem man gemeinsam durch gute Kompromisse den richtigen Weg findet, dass das nicht an einer Stelle über den, ja, an der einen Seite runterfällt. Aber es ist irgendwie so der Eindruck, dass viel versprochen wird in einem Programm und eben nicht das passiert, was wir uns wünschen. Nicht das, was wir in unserem Inneren, vielleicht wonach wir uns sehnen. Das ist für viele ein Gefühl, genau dass das passiert. Und vielleicht kennst du das auch. Was soll ich schon bewirken? Was bringt denn meine Stimme in der Thema Gerechtigkeit? Oder du sagst, ach, die da oben, die Politiker, die sorgen sich doch eh nur um sich selber. Die machen doch eh nur das, was sie wollen. Aber ich möchte es nicht zu politisch machen, sondern ich möchte, dass wir heute persönlich über dieses Thema Gerechtigkeit und Jesus und Gerechtigkeit nachdenken. Dass dieser Wunsch da ist, dass es eben gerechter zugeht. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Wunsch. Ich glaube, das hält uns am Leben. Dass das sogar ein göttlicher Wunsch ist, dass mehr Gerechtigkeit passiert. Dass du und ich mehr Gerechtigkeit erfahren und mehr Gerechtigkeit leben. Das ist ein Wunsch, der jeden Einzelnen sieht und sich gleichzeitig das Beste für jeden Menschen wünscht. In unserer aktuellen Reihe, Julia hat es gesagt, beschäftigen uns mit Jesus. Wir haben uns mit Jesus als dem Sohn Gottes beschäftigt, der diese enge Verbindung mit dem Vater hat, der in seiner Identität genau wusste, wer er war und dass es für uns so besonders ist, dass er uns in diese Gotteskindschaft einlädt. In der letzten Woche haben wir über Jesus gesprochen, den Menschenfreund, der einen Blick, eine Zuwendung Menschen hat, gerade bei auch bei den Menschen, die in der Gesellschaft nicht gesehen werden und Jesus sich nicht darum kümmert, was die anderen Leute über ihn denken, sondern dass die Person, die er im Fokus hat, so wichtig ist. Und wir haben die Brücke geschlagen, dass auf der einen Seite Gott zu dir sagt, in Jesus Christus, dem Gottessohn, du bist mir wichtig. Und das Zweite, in der Begegnung mit Menschen, er wendet sich dir zu. Du, ja, er ist an dir interessiert, er liebt dich. Und das macht Jesus aus. Das ist das, was mich an Jesus total fasziniert, weswegen ich so begeistert bin, dass es nicht nur ein Programm ist, sondern diese Person, die ich treffe, dass es ihm nicht um dieses Programm geht. Es geht ihm nicht um das zu sagen, zack, 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 das muss ich alles ändern, hier bin ich. Und dann gucken wir ihm mal zu, was passiert. Sondern wenn es um Jesus geht, geht es immer um Beziehung. Er ist die Person, die dir begegnen will. Er ist die Person, die mit dir reden will. Er ist die Person, die deine Sorgen, Nöte, Frustrationen, Ängste hören will, der das aushält, um mit dir dann in dieser Beziehung einfach dein Leben zu leben. Und deswegen ist Gerechtigkeit so zentral in der Beziehung zu Jesus. Es ist ein Thema, das so alt ist wie die Menschheit, ein Sehnen, eine Leidenschaft, das endlich Veränderung gibt, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Und es ist auch deswegen kein Wunder, dass Jesus darüber spricht, dass er dieses Thema Gerechtigkeit lehrt und lebt. Das wollen wir gleich nochmal ein bisschen besonders sehen. In seiner vielleicht zentralsten Rede oder Predigt startet er mit diesen Worten, die ich gerne mit euch lesen möchte. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr schon mal aufschlagen. Matthäus Evangelium im 5. Kapitel, die ersten 12 Verse. Und es wird beschrieben, wie Jesus zu einer Menge von Menschen spricht. Ja, die Leute scheint zu interessieren, was er zu sagen hat. Und ich finde es spannend, dass Jesus genau mit diesem Thema startet. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 5, die ersten 12 Verse. Und ihr könnt entweder dort am Beamer mitlesen oder in eurer Bibel, wie ihr möchtet. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, da stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg. Er setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Welt gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Jesus spricht hier über glücklich sein. Wie kann ich glücklich sein? Luther übersetzt es mit selig sein, also in mir selbst vielleicht zu ruhen. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, Mensch, das ist so ein bisschen am Thema vorbei, Jesus. Also du sagst schon das Wort Gerechtigkeit, aber worum geht's dir eigentlich? Wo ist denn hier dein Kampf für Gerechtigkeit? Wo ist denn der Kampf gegen das System? Das ist alles viel zu positiv formuliert. Immer, du bist glücklich, sei fröhlich. Das ist doch irgendwie, keine Ahnung, das passt doch nicht zu der Schwere der Situation, zur Frustration. Die Geschichten von Jesus stellen uns einen Mann vor, der so anders war, als alle das sich vorgestellt und erwartet haben. Im unterdrückten Israel hofften die Menschen auf einen Messias, der nicht so ein Softie war. Eckhart hat das in der letzten Woche, finde ich, ganz nett beschrieben, ja, wie ein Bibelfilm uns so den Jesus irgendwie in unserem Kopf eingebrannt hat, wie er wohl aussah, ja, also gestylt, so ein bisschen auch, ja, halt gestylt, irgendwie, aber lieb, irgendwie sanft. Und das war in der Zeit aber alles andere, als irgendjemand erwartet hat. Sie erwartet einen Kämpfer, der die Besatzer und Unterdrücker bekämpfte, der Messias, der das Volk endlich befreite. Und diesen Kampf, den konnten sie sich eigentlich nur vorstellen mit Schwert und Gewalt. Jemand, der sich aufbäumt, Menschen und Soldaten hinter sich versammelt und dann sagt, jetzt kämpfen wir gegen dieses System, jetzt kämpfen wir gegen alle Ungerechtigkeit. Die Hoffnung lag auf diesem kämpfenden Messias. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir es alles andere als ein politischer Guerillakämpfer. Man könnte sogar fast sagen, Jesus ist irgendwie so das Gegenteil von dem, der zerstört und das System einreißen will, obwohl er es tut. Er trat seinen Gegenübern, den Menschen, die ja unterschiedlicher Meinung war, gegenüber. Er nahm sie wahr. Er hörte ihnen zu. Er trat immer respektvoll auf. Er lebte im System. Er hielt sich sogar an die Regeln. Und wir können das lesen wie Steuerregeln und andere Regeln. Auch wenn sie benachteiligend für ihn waren. Er setzte sich nicht darüber hinweg. Aber sein Unterschied, sein Kampf für Gerechtigkeit war seine Liebe. Jesus liebte die Menschen, egal wie sie drauf waren, egal was sie getan hatten, egal ja, wie viel Ungerechtigkeit und Unrecht selber von ihnen ausging. Er liebte sie mit dieser Liebe, die sie frei machte, endlich glücklich zu sein. Und dieser Kampf für Liebe unterscheidet sich sehr von dem, was erwartet würde. Die Leute waren nicht darauf gefasst und glaubten ihm nicht. Die religiösen Führer hatten ihn nicht auf dem Schirm und er wurde nicht am Anfang ernst genommen. Zu Beginn galt er nicht mal als gefährlich. Aber nach und nach wurde deutlich, wenn diese Person das wirklich lebt, was sie sagt, und das tat er, dass er nicht übertreibt, sondern dass, wenn er sagt, er liebt, wie Gott liebt, dass das stimmt, er heilt, wie Gott heilt, er versorgt, wie Gott versorgt. Wenn wir sehen, dass er sagt, dass es stimmt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, dann verändert sich das Gottesbild und wir verändern und sehen, Gott ist der Gott, der Gerechtigkeit sucht. Und das hat die Leute provoziert. Sie was ganz anderes erwartet hatten. Und in seinem Leben sehen wir, dass Jesus eben lebt, was er sagt. Es ist gekauft wie gesehen, keine Mogelpackung, keine böse Überraschung. Und er antwortet auf den Wunsch nach Frieden. Er antwortet auf den Wunsch nach Versorgung, auf den Wunsch nach dem Gesehenwerden, die Würde zu haben, ernst genommen, wahrgenommen zu werden. Und spricht dabei zu den Menschen, die wie wir enttäuscht wurden, die in ihrem Leben und auch in der Gesellschaft immer wieder ja mit diesem Ideal an Gerechtigkeit, in dem Frieden herrscht, Versorgung und Würde und gesehen werden, dort enttäuscht werden und verletzt werden. Und diese drei Punkte, die adressiert Jesus in der Bergpredigt und sind heute immer noch ein Thema. Starten wir mit dem ersten Thema: Frieden. Wie geht's dir in Situationen, in denen du richtig enttäuscht bist? Wo du so vielleicht so traurig bist, dass du über nichts anderes mehr nachdenken kannst, weil die Gedanken sich so kreisen. Dieses Gefühl ist nichts anderes als die Abwesenheit von Frieden. Dieses Gefühl der Trauer, der Enttäuschung, der Wut ist nichts anderes als die Abwesenheit von Frieden. Und das ist dann eben nicht schön und entspannt. Das ist Kampf. Der Kampf um dich und dein Herz. Deine Gedanken kreisen, nicht verändert sich. Und dein Herz wird traurig. Dein Herz ist einfach schwer. Jesus sagt, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Wenn Jesus über Frieden spricht, sagt er, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Und ich finde das so faszinierend, dass Jesus sagt, ey, es ist Wirklichkeit, traurig zu sein. Es ist so, dass wir manchmal traurig sind und das ist okay. Wenn das nicht okay ist, würde Jesus hier nicht sagen, ey, wenn du traurig bist, darfst du glücklich sein, denn du wirst getröstet werden. Es ist okay. Und es gehört zu unserem Leben, dass Enttäuschungen da sind. Aber Jesus öffnet die Perspektive. Er sagt, du wirst getröstet werden. Deine Traurigkeit ist kein ewiger Zustand. Getröstet zu sein, Frieden zu haben, ist ewiger Zustand. Jesus, der Kämpfer für Gerechtigkeit, fängt mit deinem Herz, mit meinem Herzen an. Schaut da rein und sagt, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Und wenn es dir nicht gut geht, ich habe etwas, ich habe eine Hoffnung für dich, warum du wieder glücklich sein kannst, weil du getröstet werden wirst. Wer bemüht sich um Frieden? Das sind Menschen, die Unfrieden und Angst wahrnehmen, die erleben und sagen, oh Mensch, ey, das ist doch hier, also du, wenn du dich um Frieden bemühen willst, musst du erst wahrnehmen, dass Unfrieden und dass Unfrieden gibt. Und die Leute, die sich um Frieden bemühen wollen, sind dann die, die vor diesen Problemen, vor diesen Ängsten nicht weglaufen, die sich ihm stellen, die es nicht verdrängen. Weil wir wissen, wenn wir unsere Probleme einfach nur verdrängen, lösen wir sie nicht. Das ist kein Bemühen um Frieden, Probleme einfach nur wegzuschieben. Das ist einfach nur, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich einfach nur dumm, Sachen wegzuschieben. Ein Bemühen um Frieden ist, guckt sich das an, was ist das Problem? Wie gehe ich mit meiner Angst um? Wie gehe ich mit diesem Unfrieden um? Und so sagt Jesus, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, die nicht ausweichen, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Und irgendwie eine Antwort, die ich so nicht erwartet hätte. Dass wir um Frieden bemühen, ja, hat zur Konsequenz, dass ich ein Kind Gottes genannt werde. Jesus sagt über die Lösung von Unfrieden, dass Kind Gottes sein Frieden schenkt. Da bist du nämlich angenommen, da bist du gekannt, da bekommst du Autorität und Würde. Gott, der Schöpfer des Himmels und des Universums, sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, du bist wertvoll, ich wollte dich. Und das ist das, was für unser innerstes Frieden gibt, dass der Vater im Himmel alle Stresssituationen unseres Lebens sieht, dass er sie wahrnimmt und seine Antwort darauf ist, du bist mein Kind. Und als mein Kind darfst du den Eltern vertrauen. Ein Kind darf vertrauen, auch wenn es nicht alles versteht. Das Kind darf ruhig schlafen, während sich die Eltern im Wohnzimmer den Kopf über die Schwierigkeiten der Familie zerbrechen. Und wenn das nicht so ist, dass das Kind in diese Probleme mit hineingezogen wird, dann ist das für das Kind kaum auszuhalten. Aber die Aufgabe des Kindes ist nicht, die Sorge der Eltern zu tragen. Und so sagt Gott, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Vertraue mir, ich kämpfe für dich. Und so ist Jesus' Antwort auf Frieden, das Wahrnehmen der Realität in uns, dass Traurigkeit und Unfriede da ist, Angst da ist. Und er sagt, es gibt Trost und Identität. Trost und Identität machen dich glücklich. Es schenkt dir Perspektive für Frieden. Wer Trost und Identität empfängt, kann diese Welt in Richtung Frieden verändern. Und ich finde das so spannend. Ich komme gleich zum Schluss noch mal ganz kurz darauf. Direkt nach diesen Worten, wo Jesus über das Innere spricht, wo er sagt, es geht um dein Herz, es ist ein Kampf um dein Herz, sagt er, ihr seid das Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil er ganz genau weiß, was in dir stattfindet, wirst du nach außen tragen. Und wie faszinierend ist es, dass Jesus sich um unser Herz kümmert, um diese Gesellschaft zu verändern. Bei der Vorbereitung der Predigt mich mit Martin Luther King beschäftigt, diesem Bürgerrechtler, der ja für das Ende der Apartheid in Amerika gekämpft hat, ein Ende dieser Rassengesetze. Und nebenbei war er Pastor, kommt aus einer Pastorenfamilie und war dann schon mit 17 Prediger in dieser Gemeinde, aus der er kam. Und während seines Studiums hat er einen interessanten Satz gesagt, der mich ja berührt hat. Er sagt, meine Predigt hat immer zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass das Herz der Menschen verändert wird, die Seele zu erreichen, damit sie diese Gesellschaft verändern können. Und das Zweite, und das ist, steht ja über seinem Leben als Bürgerrechtler, meine Aufgabe ist es, durch Predigt, durch Reden Gesellschaft zu verändern, sodass sich die Seele des Einzelnen verändern kann. Und nichts anderes tut Jesus hier, ist das Vorbild für Martin Luther King, zu sagen, es geht um dein Herz, damit durch dich, durch euch, durch uns hier in der Christusgemeinde diese Welt verändert wird. Und das, was vielleicht gar nicht so als Kampf für Gerechtigkeit aussieht, nicht das, was die Leute erwartet haben, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und Veränderung zu erzwingen, setzt Jesus an und sagt, es geht um dein Herz. Es geht darum, dass dein Herz Frieden hat, dass du weißt, wer du bist. Der zweite Punkt von Jesus, Versorgung. Jesus spricht über dieses Bedürfnis nach Versorgung. Er spricht aber nicht nur darüber, sondern er lebt es in jeder Sekunde seines Lebens. Die Menschen sehnen sich eben nach Versorgung, nach Heilung, nach Essen und Trinken. Und was tut Jesus? Er versorgt sie, er gibt ihnen das, was sie brauchen. Und hier gibt es wieder so einen Schlüssel zu einem Leben, in dem wir uns nach Versorgung sehnen. Jesus sagt, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Wann muss ich bescheiden sein? Bescheiden muss ich dann sein, wenn ich alles habe oder alles haben kann. Wenn ich nichts habe, ja? Also ganz praktisches Beispiel, wenn dein Geld am Monatsende alles, brauchst du nicht bescheiden sein. Also dann bist du bescheiden. Aber bescheiden bist du dann, wenn du mehr als genug hast, wenn es dir gut geht, wenn du versorgt bist. Jesus sagt, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Welt gehören. Und das ist so eine irre Spannung. Bescheiden bin ich dann, wenn ich eigentlich alles habe. Und ja, wann habe ich denn alles? Wann habe ich denn alles, was ich brauche? Das ist doch eine irre Spannung. Gerade wenn ich mich vergleiche, wenn ich auf die anderen schaue und sage, ah, was haben die anderen? Oh, das hätte ich auch gerne, das hätte ich so gerne. Warum habe ich das nicht? Diese Art von Vergleichen ist ganz dünnes Eis. Weil ich mich, wenn ich mich vergleiche und in mir drin sowas vielleicht wie Neid wächst und ich sage, Mensch, das habe ich auch verdient, das steht mir zu, dann passiert etwas in unserem Herzen und ich muss zugeben und gestehen, dass ich auch so bin. Gerade wenn mir etwas fehlt, dass ich halt denke, oh Mensch, das habe ich doch auch verdient. Und was sagt Jesus in dieser Situation? Zu dir, sagt er, du wirst mehr als genug haben. Dir wird die ganze Erde gehören. Luther benutzt hier in seiner alten Übersetzung das Wort, glücklich sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird die Erde gehören. Ein Wort, das es so fast nicht mehr in unserem Sprachgebrauch vorkommt, aber es beschreibt als zusammengesetztes Wort, dass wir sanft und mutig sein sollen. Und das ist eine besondere Kombination. Ich bin nicht nur alleine mutig, also mutig im Sinne von verbissen, verwegen. Ich gebe nicht auf. Ich habe keine Angst. Ich stelle mich der Situation und gleichzeitig sanft, also so soft, zurückhaltend, nicht aufdringlich. Wir können beides sein. Sanftmütig, ruhig und gelassen und gleichzeitig zielstrebig, nicht ausweichend. In meinen Schwierigkeiten, warum? Weil ich weiß, ich bin versorgt. Weil ich weiß, meinem Vater im Himmel gehört diese Erde. Er hat alles in Besitz und er wird mich versorgen. Wenn ich mich nach Gerechtigkeit sehne, dann habe ich sie meistens nicht. Wenn ich alles habe, dann ist es schwer, sich danach zu sehnen, weil dieser Wunsch ja schon erfüllt ist. Und so sagt Jesus, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss erhalten. Wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du sie gerade nicht hast. Sondern, dass du dich an einem Ort befindest, an dem du dir einfach mehr davon wünschst. Und ich finde es faszinierend, dass Jesus dich hier wahrnimmt. Er sagt, gut, dass du dich danach ausstreckst. Und gleichzeitig sagt er, ich sehe die Spannung, ich sehe den Schmerz in dir. Und er sagt, es gibt eine Hoffnung für dich. Du wirst Gerechtigkeit im Überfluss bekommen. Du wirst versorgt werden. Ich finde es so faszinierend, immer wieder, dass Jesus wahrnimmt und Versorgung zuspricht. Zuletzt die Würde und der Schutz der Schwachen. Jeder von uns will angenommen und gekannt sein. Das gehört zu unserem Empfinden von Gerechtigkeit dazu. Und so sagt Jesus, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Wer ist denn barmherzig? Barmherzig ist jemand, der in der Herausforderung steht, in einer Situation ist, in der er eigentlich ja Freundlichkeit nicht tun müsste, nicht dazu verpflichtet ist. Vielleicht sogar das Recht hat, eben nicht besonders großherzig auf eine Situation zu reagieren, weil er verletzt oder enttäuscht wurde, aus was für Gründen auch immer, oder nicht dafür verantwortlich ist. Barmherzigkeit ist so ein freier Akt, Freundlichkeit zu tun, obwohl ich das nicht muss. Und egal, ob du aus dem Hintergrund von Überfluss oder Mangel an Liebe und Ressourcen kommst, zu geben, barmherzig zu sein, öffnet diese göttliche Perspektive. Er sagt, wenn du barmherzig bist, wenn du gibst, obwohl du es nicht musst, wirst du etwas empfangen, was du nicht verdient hast. Nämlich auch Barmherzigkeit, Liebe, Zuwendung bei Gott und beim Menschen. Und das braucht jeder von uns. Wir müssen Barmherzigkeit erfahren. Paulus schreibt es in Römer 3, Vers 23. Dort schreibt er, jeder Mensch hat sich schuldig gemacht. Es gibt auf dieser Erde kein Leben ohne Schuld. Und weil das so ist, leben wir in einer Abhängigkeit, dass wir Barmherzigkeit von Gott empfangen müssen. Von jemandem, der es nicht nötig hat, es uns geben zu müssen. Gott, also ich finde es spannend, Gott hat es nicht nötig. Er muss uns nicht irgendwas gewähren. Er ist Gott und er bleibt Gott. Er ist unabhängig. Aber er entscheidet sich dafür, uns barmherzig gegenüber zu sein, uns zu versorgen, uns anzunehmen, uns zu lieben. Und das gilt aber für Menschen und für Gott. Und weil wir Fehler gemacht haben, weil wir Fehler machen, sind wir nicht ohne Schuld. Und Jesus benutzt da dieses Bildwort. Er sagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz ist das Herz eines Menschen, der nicht mehr schuldig ist. Der eben diese Grundmarkierung jedes Menschen, schuldig zu sein, nicht mehr hat. Aber wie soll das denn gehen, wenn alle Menschen schuldig sind? Eins kann doch nur stimmen. Entweder sind alle Menschen schuldig oder ich kann unschuldig sein, um Gott zu sehen. Wird das bedeuten, dass das dann niemand Gott sehen kann? Und ich liebe Jesus als Person, als die Offenbarung Gottes. In ihm zeigt sich für uns, wie Gott ist. Wie Gott zu dir und zu mir ist. Jesus wendet sich nämlich die Menschen zu, obwohl er es nicht nötig hat. Er muss es nicht tun, aber er tut es. Er liebt jeden Menschen, er wendet sich den Menschen zu. Und so schreibt Paulus das im gleichen Brief an die Römer in Kapitel 2. Er sagt, wisst ihr nicht, dass Gottes Freundlichkeit uns zur Umkehr ruft? Das Spannende ist, Gott klagt uns nicht an, sondern er ist barmherzig mit dir und mit mir. Und in Jesus zeigt sich, dass er für dein reines Herz alles getan hat. Dass er für alles bezahlt hat, was wir brauchen. Wenn du Gott also sehen willst, wenn du mit ihm in Berührung kommen willst, wenn du ein reines Herz haben willst, wenn du diesen Aspekt von Gerechtigkeit ganz persönlich in dir erleben willst, dann kannst du dich an ihn wenden. Und im ersten Johannesbrief beschreibt Johannes es auf so eine sanftmütige, besondere, einfache, leicht zu verstehende Art und Weise, wie wir ein reines Herz bekommen, damit dieser diese Tiefe nach Gerechtigkeit, dieser tiefe Verlangen nach Gerechtigkeit in uns gestillt wird. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen, von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ein Leben, ein Kampf für Gerechtigkeit startet mit deinem Herzen. Startet mit dir, ganz persönlich. Und Jesus sagt, er ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit, weil er dir vergeben kann. Und er tut es vielleicht, sein Kampf ist vielleicht anders, als wir das erwarten, weil wir uns wünschen würden, dass sich erst das ganze Außen, erst die ganzen Umstände ändern, damit dann innerlich sich was verändern kann. Jesus setzt beim Mensch persönlich an und sagt, erst der Einzelne, dann das Große. Weil durch euch, durch dich soll diese Veränderung in der Gesellschaft geschehen. Du sollst aufstehen und für Gerechtigkeit in dieser Welt kämpfen. Jesus kämpft um unser Herz und aus diesem Herzen verändert sich die Welt. Und deswegen ist Jesus als Kämpfer für Gerechtigkeit ernst zu nehmen. Und sein Leben strahlt es alles aus. Er ist nicht nur derjenige, der das Programm raushaut, der sagt, was will ich alles tun, sondern er lebt es. Er stellt Menschen wieder her, er versorgt sie mit Essen. Er klagt die an, die oben stehen, die Reichen, die politisch aktiv sind und heucheln und sagt, ihr Heuchler, er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Er ist für Gerechtigkeit. Er kämpft für Gerechtigkeit, aber sein effektivster Ansatz ist dein Herz. Er kämpft für dich und er ist für dich da. Gott ist die Gerechtigkeit, nach der sich unser Herz sehnt. Und so endet er diesen Abschnitt, dass er sagt, ihr werdet belohnt werden im Himmel mit einer Belohnung, die alle Vorstellungen von uns übersteigt. Und wir stellen fest, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Und ich glaube, nur so können wir hier überleben. Es ist natürlich eine Hoffnung auf die Zukunft. Aber zu wissen, er kämpft, weil du wichtig bist. Und unser Vertrauen, dein Vertrauen, mein Vertrauen in ihn ist unsere große Chance. Aus ihm heraus befriedet, versorgt, gesehen und beschützt. Da können wir diese Welt verändern. Ich glaube, das ist der Schlüssel und nicht andersherum. Du brauchst es dir nicht mehr zu erkämpfen, weil Jesus gekämpft hat für dich und deine Gerechtigkeit. Und dann sagt er dir, sei Salz, sei Licht. Wer wird denn dieses Licht unter einen Eimer stellen? Ich finde es so faszinierend, dass Jesus sagt, er stellt dich her, nicht zum Selbstzweck, sondern dafür, dass du diese Welt veränderst, dass du Menschen liebst, wie Jesus dich liebt, dass du Menschen versorgst, barmherzig zu ihnen bist, wie dir Barmherzigkeit erfahren wurde. Und plötzlich stellen wir fest, wir müssen nicht etwas tun, um etwas zu bekommen, sondern wir haben schon empfangen und dürfen deswegen so sein. Gott, der uns wahrnimmt in dem, wie wir sind. Gott, der dich wahrnimmt in deiner Trauer, in deiner Angst, in deinem Sehnen nach Gerechtigkeit, antwortet dir und gibt dir Kraft, dass du eine Kämpferin, ein Kämpfer für seine Gerechtigkeit sein kannst. Ich möchte zum Abschluss der Predigt für uns beten, weil mein Eindruck ist, dass wir häufig aus diesem Gefühl der Ungerechtigkeit, also die Ungerechtigkeit in der Welt, aber Ungerechtigkeit uns gegenüber, wir oft eher gelähmt sind oder wütend, frustriert und eben da so eine Blockade ist, das zu empfangen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und ich möchte gerne bitten, und wenn du möchtest, kannst du dich damit eins machen, dass Jesus unserem Herzen wieder begegnet, dass er dir begegnet und du empfängst, was dein Herz ganz genau braucht. Ich bin so in einem ganz kurzen Moment der Stille, in dem du dich vielleicht Jesus zuwenden kannst und ihm persönlich sagen kannst, wie es dir geht. Dann möchte ich gerne für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns wahrnimmst. Du überfährst uns nicht. Du ignorierst nicht, wie es uns geht. Sondern vielmehr ist es so, dass du derjenige bist, der diese Gefühle in uns drin wahrnimmt und sie sogar benennt. Die Trauer, die Angst, das Alleinsein, dieses Nicht-Gesehen-Werden. All das benennst du und nimmst es wahr und klopfst nicht dagegen, sondern du öffnest eine neue Perspektive. Und so möchte ich für jeden Einzelnen bitten, der hier heute sitzt, der sagt, ja, genau das ist doch mein Wunsch nach Gerechtigkeit. Das ist mein Wunsch, dass sich was für mich persönlich und in dieser Gesellschaft verändert. Jesus, ich bete für diese persönliche Begegnung mit dir. Wahrzunehmen, diese Versprechen, das, was du gesagt hast, das ist Wahrheit für mich und mein Leben. Für die Leute, die sich nach Frieden sehen, in ihrem persönlichen Leben und in dieser Welt. Die sagen, es kann doch nicht sein, dass Angst und Unfriede diese Welt so sehr regiert. Dass du ihnen begegnest. Zuerst in ihnen Dinge befriedest und sie dann als Botschafter in diese Welt hinausgehen können und Frieden bringen, indem sie wahrnehmen und von deinen Verheißungen erzählen. Bitte für alle Leute, die mit Versorgung kämpfen. Versorgung persönlich, aber auch im Blick auf diese Welt, wo so viel Ungerechtigkeit passiert, wo Menschen gezwungen werden, weil sie in diesem Versorgungsgefängnis sind, wo sie gezwungen werden, arbeiten zu tun oder irgendwas zu machen, was der Würde des Menschen widerspricht. Dass du an dieser Stelle uns ausrüstest, feststellst, dass du unser Versorger bist. Du nimmst uns wahr. Du leidest das mit uns durch und gibst dann das Versprechen, dass Versorgung ist. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, das ist mein Thema, dass du persönlich begegnest, und im zweiten Schritt uns aussendest, den Menschen Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Versorgung zukommen zu lassen, ihnen zuzuhören, die es in dieser Welt brauchen, in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in den Schulen oder in der Arbeitsstelle, wo wir sind und weit darüber hinaus. Jesus, ich bete, dass wir diesen Versorgungsaspekt nicht bei uns lassen und uns diese Welt egal ist. Bete dafür, dass wir hier Veränderung auch aus der CGM kommt und dass du Menschen, denen das ein Herzensanliegen ist, besonders segnest und Türen öffnest. Und zuletzt bete ich für uns und die Menschen, die sagen, Mensch, in meinem Inneren, dieses Gesehensein, diese Identitätsfrage, mit der kämpfe ich so und denen du zusprichst, dass wir dich sehen werden, dass wir in deine Gegenwart hineinkommen werden. Ich bete, dass genau das passiert und du uns versorgst. Und ich bete, dass diese Menschen, die diese tiefe Erfahrung mit dir machen, zu sagen, alles Schuld ist vergeben, ich bin frei, dass sie Botschafter in dieser Welt sind und zu den Menschen gehen, die sich danach sehnen, diese Schuld loszuwerden, die sich danach sehnen, einfach anzukommen, bei dir zu sein. Jesus, ich bete, dass dieser Sonntagmorgen, nicht einfach nur ein Sonntagmorgen war, in dem wir in der Gemeinde gesessen haben und wieder nach Hause gehen, sondern dass es Veränderung für unser Leben und unser Umfeld gibt. Weil du derjenige warst, der vielleicht ganz anders als die Leute das erwartet haben, diese Welt verändert hast. Aber mehr verändert hast als jeder andere vor dir und jeder andere nach dir. In deinem Namen. Amen.